Hallo und herzlich willkommen bei The Pet Food Family, der Podcast. Herzlich willkommen zu Folge 60. Wir starten den Dezember mit einem Gast aus meiner Heimatstadt Hamburg. Heute ist Broda mein Gast hier im Podcast. Zusammen mit dem Verein Notpfote baut er unter anderem seit 1,5 Jahren ein Tierheim im Westen der Ukraine. Ein Tierheim für 300 schutzbedürftige Tiere, die aus dem umkämpften Gebiet des Landes evakuiert werden müssen. Ich nutze mal seine eigenen Worte, um ihn hier bei uns im Podcast willkommen zu heißen. Hey du, schön, dass du hier bist. Hi Broda.
Einen wunderschönen guten Tag, Jan.
Und ich sag mal Hallo in meiner Heimatstadt Hamburg.
Ist das so? Ja. Das wusste ich gar nicht.
Groß geworden, aufgewachsen in Hamburg.
Sehr schön, wo?
Eidelstedt.
Oh, nice. Lernt man ja selten kennen, Leute, die wirklich, wirklich aus Hamburg kommen. So, ja. Ich bin auch zugezogen. Wohne jetzt schon ungefähr so 14 bis 15 Jahre hier. Aber dass man so Leute wirklich oft kennenlernt, die halt wirklich aus Hamburg kommen, ist selten.
Ja, und ich muss sagen, ey, für mich ist die schönste Stadt auf der Welt. Aber das ist wahrscheinlich auch ein bisschen zu emotional betrachtet, deswegen relativieren wir es direkt wieder.
Kann ich nur zurückgeben, auf jeden Fall. Wirklich, fühle mich sehr wohl hier.
Cool. Lass uns starten. Du bist Künstler?
Ja. Könnte man so sagen, auf jeden Fall, Tätowierer.
Krass, das heißt, Tätowierer ist nicht gleich Künstler?
Ich komme leider nicht in die Künstlersozialkasse rein, deswegen ist das so ein bisschen schwierig. Aber doch, Kunst auf jeden Fall, also Tätowieren ist natürlich eine Kunst für mich und sehe mich da auch natürlich als Künstler, aber wenn man so ein bisschen mehr reingeht, dann kommen wir leider nicht in die Künstlersozialkasse rein.
Wenn man ein bisschen durch deine Arbeiten scrollt, sieht man relativ viele Tiere, die du, oder Tiermotive, die du tätowierst?
Ja, ich bin halt Kind des Nordens. Ich komme aus der Nähe von Kiel, so ein kleineres Dorf zwischen Hamburg und Kiel. Und ich war halt immer nah am Wasser. So, und dementsprechend hat sich auch so gerade das Maritime bei mir in meinen Designs halt umgesetzt. Und es kamen dann natürlich immer mehr Tiere aus dem Meer und deswegen haben die Leute, glaube ich, sich so ein bisschen darauf eingeschlossen, halt immer für Tiere für mich zu kommen.
Wie ist es, wenn man Tiermotive tätowiert? Also tätowierst du dann lediglich dieses Motiv oder probierst du irgendwas von dieser Tierart, von diesem Tier damit reinzugeben?
Also die meisten Leute kommen natürlich, weil sie explizit das Tier haben wollen. Und manchmal habe ich dann aber auch Leute, die sagen, du kannst auch was Abstraktes machen daraus. Das ist natürlich dann immer noch mal ein bisschen cooler. Da sind wir wieder noch mal mehr bei dem künstlerischen Aspekt. Aber ansonsten, das Tier ist natürlich das Tier. Und oft wollen die Leute aber dann zum Beispiel einen Tiger haben, der soll aber diese Mut ausstrahlen. Und dann achtet man natürlich so ein bisschen mehr auf den Gesichtsausdruck, wie man das Ganze dann halt umsetzt, dass das halt auch für die Person passt, wie sie es haben möchte.
Das heißt, Tiere oder Bilder von Tieren scheinen in unserer Gesellschaft für irgendwas zu stehen.
Das stimmt wohl, würde ich, glaube ich, schon sagen, dass viele Leute, gerade was so Horoskope angeht, das habe ich natürlich auch oft, Stier oder der Skorpion, Fische, dafür kommen die Leute halt auch oft und ich glaube, das verbinden viele Leute halt auch damit. Und gerade natürlich auch, wie ich eben meinte, Löwe, Mut, kräftig, wie auch immer.
Was sind Tiere für dich?
Tiere für mich sind die besseren Menschen, würde ich sagen. Also wirklich, wenn ich drüber nachdenke, dass eine Person schlecht zu einem Tier ist, kriege ich, glaube ich, Gänsehaut am ganzen Körper, das, was man so mitbekommt in der Gesellschaft. Die Tiere waren einfach vor uns da, dann sind wir gekommen und wir haben das Ganze übernommen und haben traurigerweise entschieden in vielen Fällen über diese Tiere und das lässt manchmal ein bisschen mein Herz bluten.
Woher kommt diese Sichtweise?
Diese Sichtweise, glaube ich, ist im Endeffekt viel durch den Tierschutz auch gekommen, indem ich aktiv bin, reingewachsen bin, mehr meine Augen geöffnet bekommen habe durch viele Themen, mit denen ich vorher einfach keine Verbindung hatte, gerade halt auch Zoos. Ich bin absoluter Verfechter, was Zoos angeht. Also das ist wirklich in der Gesellschaft heute, dass es das noch gibt, so, und wir diese Aufklärung halt einfach haben, ist manchmal echt traurig.
Ja,
Jetzt hast du viele Themen auf einmal aufgemacht.
Oh, es tut mir leid.
Nee, gar nicht schlimm. Warum glaubst du, dass wir heute, bleiben wir mal bei Zoos, immer noch Zoos haben, obwohl wir wissen, dass nicht cool ist?
Naja, also ich habe zum Beispiel mal einen Kunden gehabt, der wirklich im Zoo gearbeitet hat und der hat dort seine Ausbildung gemacht und ich habe den halt auch viel darüber gefragt und er war halt, früher war es für ihn so sein absoluter Traumjob, so, und dann hat er mir so ein bisschen erzählt, wie es hinter den Kulissen abgeht. Er hatte halt auch erzählt, dass gerade die Tiere, die halt auch dort gehalten werden, natürlich nicht artgerecht gehalten werden, aber halt auch viel im Hintergrund abläuft in den Zoos, wie zum Beispiel Tierhandel. Tiere, die es gar nicht in die Gehege schaffen, sondern zum Beispiel Papageien, die gezüchtet werden hinter verschlossenen Türen und die unter den Zoos halt gehandelt werden. Und das hat mir halt auch nochmal die Augen geöffnet. Also Dinge, die man gar nicht sieht. So, dass es wirklich auch nochmal einen Handel unter den Zoos auch gibt. Und da denke ich mir wirklich so, dass es das heutzutage ja noch geben kann, ist wirklich Wahnsinn.
Was kann jeder Einzelne, der hier heute zuhört, tun, damit wir irgendwann da ein Stück weit besser werden als Mensch?
Also ich glaube, die Schwierigkeit liegt natürlich immer da drin, gerade wenn man Kinder hat. Ich würde in erster Linie sagen, dass man, dass die Kinder natürlich in den Zoo wollen. Und ich glaube, Aufklärung ist da ein großes Ding. Also dass das Kind unbedingt mal einen Elefanten sehen möchte, ist natürlich eine schöne Sache in vielen Hinsichten für das Kind. Aber man sollte das Kind auch aufklären, wo das Tier eigentlich herkommt und wo es jetzt ist. Dass zum Beispiel in China gibt's ein Hotel, wo Eisbären in der Mitte des Hotels gehalten werden, auf Betonfläche. Die Wände sind mit Graffiti angemalt und das sozusagen, dass einen Look gibt des Nordpols, und das ist halt wirklich der Wahnsinn. Und da denke ich mir immer so, warum muss man das machen? Und diese Aufklärung muss halt einfach stattfinden, dass man den Kindern halt zeigt, so, die Tiere gehören eigentlich dahin und nicht in dieses kleine Gehege, nur damit man es einmal kurz für 10 Minuten sieht und weitergeht.
Voll. Jetzt hast du gesagt, deine Augen wurden geöffnet. Wer hat deine Augen dahingehend geöffnet?
Du meinst in Richtung Tierschutz? Mhm. Ja, da kann ich natürlich nur großes Appell an meinen besten Kumpel Malte aussprechen. Malte, falls du das hörst, vielen Dank. Für viele auch bekannt unter Malte Zierden, der mich in den Tierschutz reingebracht hat. Und unter anderem auch natürlich der Verein, mit dem wir zusammenarbeiten, der Notpfote. Dormagen. Vorher hatte ich gar nicht so viel mit Tierschutz zu tun. Also dieses Augengeöffnete, das kam erst mit der Zeit. Und deswegen glaube ich auch, dass jeder nicht perfekt natürlich geboren ist und dass diese Aufklärung halt einfach super wichtig ist. Und ich sehe das halt in vielen Hinsichten auch als meinen Job. Ich dränge es niemanden auf, aber ich kläre gerne den Leuten halt das auf, was halt wichtig ist, gerade was Tierschutz angeht. Zoos einfach den Umgang mit Tieren allgemein.
Kannst du dich so an deinen ersten Moment des Hinsehens erinnern, so des ganz bewussten Wahrnehmens davon, dass irgendwas nicht so cool ist oder man vorher noch gar nicht drüber nachgedacht hat und auf einmal ist einem irgendwie was klar geworden und so ging es mir zum Beispiel und da habe ich so gedacht, ey, wie kann man das denn vorher nicht gesehen haben? Das ist ja Wahnsinn.
Naja, ich hatte vorher noch nie Kontakt zum Beispiel, bevor ich in den Tierschutz gegangen bin, mit einem Tierheim. Also ich war in Deutschland noch nie in einem Tierheim. Ich hatte gar keinen Bezugspunkt dazu. Wir in unserer Familie hatten auch immer Hunde aus der Zucht und ich habe diese Hunde auch geliebt, also gar keine Frage. Und ich finde das auch, also jetzt meinen Eltern gegenüber, gar nicht verwerflich, dass wir das halt auch hatten. Aber dementsprechend habe ich dann das erste Mal, als ich im Tierheim war, auch gesehen, okay, krass, das ist jetzt hier ein kleines Tierheim und hier sind so viele Hunde. Und dann bin ich halt mehr und mehr in die Aufklärung gegangen, was halt auch Zucht angeht und wie viele Tiere denn auch eigentlich auf ein tolles Zuhause warten.
Jetzt war ja das Leben vorher in Anführungsstrichen wahrscheinlich ein Stück leichter, weil man ein Problem weniger kannte. Mhm. Jetzt kennt man ein Problem mehr. Mhm. Würdest du, wenn du es dir aussuchen könntest, in das Leben davor zurückgehen oder sagst du, nee, ey, das ist schon gut, dass es dieses Problem jetzt in meinem Bewusstsein gibt?
Doch, auf jeden Fall. Also ich würde auf gar keinen Fall zurückgehen wollen. Dieses Problem, gerade nochmal gesagt, Tierschutz natürlich, ist halt leider da und es ist halt super wichtig, dass wir den Leuten halt auch dort die Augen öffnen. Und deswegen ist es, sehe ich es auch ein bisschen als meine Aufgabe, Videos und Fotos zu machen, darüber über meine Social-Media-Kanäle aufzuklären und vor allen Dingen halt auch gerade damit die junge Generation halt abzuholen, die das vielleicht noch nicht weiß. Und wie gesagt, deswegen meine ich auch, nicht jeder kann das von Anfang an richtig machen und ich wäre da überhaupt nicht irgendwie sauer, wenn jemand sich dann am Anfang, weil er es nicht wusste, einen Hund aus der Zucht holt und dann vielleicht beim nächsten Mal so, ey, ich würde das nie wieder machen. So, man weiß es halt auch am Anfang nicht besser. So, und deswegen sehe ich es als meine Aufgabe, den Leuten das nahezulegen, halt einfach erstmal dort zu gucken, bevor man halt irgendwo anders guckt.
Wie offen ist die junge Generation für den Input, den du dann bringst?
Also ich sehe es natürlich an dem Feedback, was Kommentare halt einfach angeht oder Leute, die es halt wieder teilen und da, das ist schon ein richtig toller Input. Also ich bin wirklich richtig happy, wie toll das auch angenommen wird. Die Kritik, die man halt natürlich hat, ist gerade das Vermitteln der Hunde ist halt, dass viele halt sagen, die deutschen Tierheime sind doch voll genug. Warum holt ihr jetzt hier noch Hunde rüber? Und da kann ich halt einfach nur einen Aspekt aussprechen, der mir halt ganz besonders wichtig ist. Das ist der Verein, mit dem wir zusammenarbeiten, halt der Notpfote, dass bei uns zum Beispiel keine Direktadoptionen sind. Das heißt, du möchtest jetzt einen Hund adoptieren oder eine Katze. Und in vielen Hinsichten ist es immer so, dass der Hund in unseriösen Vermittlungen immer direkt an dich geht. Das heißt, du holst den irgendwo ab und dann kriegst du den und dann ist es so ein bisschen wie bei eBay Kleinanzeigen, vom Hof aus dem Sinn, so gibt keine Rückgabe. Bei uns zum Beispiel ist es immer so, du bist immer erst Pflegestelle, egal wie doll du dich in die Hund oder in die Katze verliebt hast. Das heißt, du bist halt immer erst erstmal Aufpasser oder Aufpasserin auf den Hund und wenn du dich dann irgendwann nach 2-3 Wochen dazu entschieden hast, du möchtest den Hund haben, dann sagt man, okay, du kannst ihn halt haben, dann passt halt auch alles, aber wenn du zum Beispiel jetzt sagst, boah, ich komme gar nicht mit dem Hund klar, es geht gar nicht, dann gibt man dir natürlich noch trotzdem immer noch mal ein bisschen Zeit, aber wenn es halt gar nicht geht, dann kommt der Hund nicht zurück in ein deutsches Tierheim, sondern der Hund kommt auf eine andere Pflegestelle. Das heißt, der Hund kommt sozusagen immer so weit, bis er halt sein Zuhause gefunden hat, was natürlich traurig für den Hund ist. Aber der Hund wird auf keinen Fall zurück in die Ukraine gehen oder wird auf keinen Fall zurück in irgendein anderes deutsches Tierheim gehen. Dementsprechend ist das halt ein großes Problem, was es halt gibt. Und ein großes Problem halt von den unseriösen Leuten, die halt Hunde einfach oder Katzen rüberholen und die dann halt einfach direkt vermitteln.
Crazy, ihr habt euch euer eigenes Sicherheitsnetz geschaffen.
Ja, theoretisch. Also ist auf jeden Fall auch ein gutes System, was dahinter steckt und was toll funktioniert.
Das Problem, was ich immer mitbekomme, ist, dass in der Gesellschaft natürlich immer diese Negativaspekte deutlich größer oder deutlich mehr gesehen werden und deutlich mehr darüber gesprochen werden, als dann über die guten Fälle, die leider immer so ein bisschen hinten überfallen. Was können wir alle tun, damit sich dieses gesamtgesellschaftliche Bild oder der Blick auf das Thema verändert?
Du meinst jetzt an sich, dass wir natürlich Hunde haben, wo man immer sagt, ja, okay, im Tierheim sind nur schwer vermittelbare Hunde. Mhm. Ich glaube, das kann man am meisten natürlich durch Video- und Bildsprache halt einfach zeigen, weil Leute, die noch nie im Tierheim waren, können da gar keinen Berührungspunkt zu finden. Und das sehe ich dann halt auch wiederum als unsere Aufgabe. Wir zeigen Welpen in unseren Videos, weil viele Leute sagen, es gibt ja keine Welpen, ich will nur einen Welpen haben von Anfang an. Haben wir auch. Ne? Und das zeigen wir natürlich. Und viele Leute sind auch so, ach krass, ihr habt doch Welpen? Das wusste ich gar nicht. Und die Welpen gehen natürlich sofort weg. Also es ist wirklich auch in den meisten Fällen halt vom kleineren zum größeren Hund. Die kleinen Hunde gehen halt immer super schnell weg. Und das Wichtige ist halt einfach, dass die Leute halt sehen, dass auch tolle Hunde natürlich im Tierschutz sind. Gerade wenn wir halt auch mit den Hunden interagieren. Wir haben auch süße Hunde, die auch super süß sind und die dann aber trotzdem, wenn ein anderer Hund kommt, auch mal beißen. Aber das sind halt auch, das kannst du auch in vielen Hinsichten raustrainieren. Wir haben aber natürlich auch Hunde, die man nicht unbedingt vermitteln kann. Und das ist auch traurig und die werden auch für immer bei uns bleiben. Aber gerade durch Video und Bildsprache ist uns halt wichtig, den Leuten zu zeigen, so, ey, hier sind halt super süße Hunde. Es ist vielleicht nicht der perfekte Golden Retriever oder Magier Wischler oder wie auch immer, den sich alle immer wünschen oder der perfekte Dackel. Wir haben auch Dackel bei uns. Die haben vielleicht nicht die komplett perfekte Figur, aber sind halt trotzdem super süß. So. Und da will ich halt so ein bisschen die Leute von wegbringen, dass der Charakter des Hundes halt oft eine viel größere Rolle spielt als das Aussehen. Und ich kann einfach nur sagen, dass Hunde aus dem Tierschutz das merken, dass man die gerettet hat. Ein goldener Retriever, ich nehme den immer nur als Beispiel, ne? Ich hoffe, es fühlt sich niemand angegriffen, aber das ist immer so der perfekte Familienhund. Der kennt viele Dinge einfach gar nicht. Der ist immer mit Königspastete, wacht er immer auf so, und der andere Hund, der halt im Tierschutz war, der merkt richtig, dass er jetzt dieses warme Zuhause hat und wieder eine neue Familie, und das merkt man, dass der halt sich wohl aufgehoben fühlt.
Crazy, jetzt ist in meinem Kopf gerade der Gedanke entsprungen, wenn es mehr um den Charakter als um das Aussehen geht, wie bekommen wir das dann hin, die Tiere in Bild- und Videoform vorzustellen, wo es dann ja doch im allerersten Moment wieder dieser visuelle Eindruck von dem Aussehen ist, der mich abholt oder eben nicht.
Genau, deswegen, ich mache zum Beispiel meine Vorstellungsvideos, zeige ich mich immer mit dem Hund auch oft. Gerade wenn es mehrere sind, ist es immer ein bisschen schwierig, dann zeige ich die immer relativ schnell, um viele Hunde in einem kurzen Video abzurichten, weil ich glaube, die 0,8 Sekunden swipen die Leute schon wieder weiter und da muss es halt schon Klick machen. Ich glaube, das ist so eine Regel, die man mal gehört hat bei TikTok, okay. Und wenn sie nicht interessant ist. Deswegen muss es immer relativ schnell gehen. Aber zum Beispiel, ich zeige halt auch die Hunde in Interaktion mit mir und schreibe halt auch immer Texte dazu, dass die Leute halt einfach auch ein Gefühl dafür bekommen. Und wenn sich jemand für einen Hund interessiert, dann ist es natürlich immer so, dass die Leute, die sozusagen die Hunde vermitteln, auch immer noch eine Abschätzung geben von der Person, die den Hund halt auch haben möchte. Weil das muss man natürlich dann auch mal gucken, dass das natürlich auch passt.
Warum machst du das alles? Das kostet Zeit. Das tut wahrscheinlich auch irgendwo ein Stück weit weh. Du könntest einfach in Hamburg an der Elbe sitzen, an der Alster sitzen und einfach aufs Wasser gucken.
Ich glaube, dass dieses Projekt, was ich da mache, das Schönste ist, was ich machen konnte, so bisher in meinem Leben. Also ich weiß ja nicht, was noch kommt, aber ich glaube, diese Aufgabe und diese Hingabe, die wir da reingesetzt haben, dieses Projekt und das, was wir dafür gegeben haben, dass es mir kein Sitzen an der Alster, also sozusagen, ich finde es tausendmal besser, halt dort zu sein und zwischen den Hunden in sorry to say, aber in Kacke zu liegen und alle liegen auf mir drauf, als irgendwie an der Alster zu sitzen und irgendwie einen Kaffee zu schlürfen. Diese Liebe, die die Hunde einem geben, und ich spreche oft von Hunden, es sind natürlich auch Katzen, die halt dort sind, das kann ich nicht in Worte fassen, das kriege ich in vielen Hinsicht nicht von Menschen zurück, wie diese Hunde, diesen Kennels sind, wir nennen sie immer Kennels, nicht Zwinger, und diese Liebe, die sie halt einfach geben, weil sie das brauchen. Egal, was sie für schlechte Erfahrungen bekommen haben, die Hunde kommen zu einem und wollen einen einfach nur lieben, egal wie oft sie vielleicht irgendwie von der Vorperson mal eine drauf bekommen haben, was traurigerweise oft der Fall gewesen ist.
Wenn du magst, gehen wir rein in das Projekt und gehen rein in das Dort. Wo ist das Dort?
Das Dort liegt in der Ukraine, in einem Dorf namens Berehove in Transkarpatien. So nennt sich das dort. Und das liegt relativ nah an der Grenze zu Ungarn, sehr westlich der Ukraine. Und viele Leute sagen halt auch immer, ist es nicht dort gefährlich? Sind da keine Bomben? Und dazu kann ich nur sagen, wir sind 18 Autofahrtstunden entfernt von der Kriegsfront. Wir kriegen oft auch Luftalarm. Das heißt, wenn wir gerade am Basteln sind, dort am Bauen, wie auch immer, im Restaurant, im Supermarkt, geht auf einmal der Luftalarm los und dann ist kurz einmal Stillstand. Aber alle machen halt weiter, wie sofort. Aber die Supermärkte müssen halt zumachen und man muss sich vorstellen, wenn eine Fliegerbombe in das Land reinfliegt, aus Russland, dann muss alles, was in der Flugrichtung sozusagen geht, egal wie weit es weg ist, muss sozusagen erstmal lahmgelegt werden. Und dann geht's meist immer so nach einer Stunde weiter. Aber die Leute dort vor Ort, alle leben ganz normal weiter. Es ist es sieht so ein bisschen ärmlich aus, aber es ist sehr hoher Standard dort. Ein Reiseziel für viele aus Ungarn und der Ukraine. Viele vergleichen das immer so ein bisschen wie das Bayern von Deutschland.
Crazy. gehen wir nur kurz da rein, halten uns da gar nicht so lange auf. Aber ich war noch nie in meinem Leben in dem Moment, dass ein Alarm ausgelöst wurde und ich irgendetwas tun musste. Mhm. Wie war das für dich das allererste Mal?
Also es ist ein sehr beängstigendes Gefühl, sehr bedrückendes Gefühl. Das war, glaube ich, das zweite Mal, als wir dort waren. Da waren wir gerade am Frühstückstisch und es ging halt los und wir waren natürlich sofort in Panik. Da wusste ich halt gar nicht, was überhaupt Phase ist und habe das erste Mal natürlich auch mitbekommen. Und in der Sekunde kam halt eigentlich nur der Kellner und hat mir halt gerade so auf dem Tablett die Cola gereicht und alles andere und hat halt gefragt so, ja, wer bekommt hier was? Und ich war natürlich nur so, ist alles gut? Und er so, ja, ist ganz normal, euch passiert nichts, ihr müsst keine Sorgen haben. Aber nach und nach hat man sich natürlich dann immer mehr dran gewöhnt. Aber es war schon so von der Sache her, wenn man es im Hintergrund immer hört, sagen wir natürlich so, oh, Luftalarm, aber wir machen halt ganz normal weiter.
Crazy, ich find's wirklich unvorstellbar. Und klar, ich verstehe schon diesen Aspekt, okay, hier, wo wir gerade sind, hier ist es sicher, aber trotzdem ist da ja dieser Alarm und man weiß ja, an irgendeiner anderen Stelle ist es gerade nicht mehr sicher. Mhm. Und da sind wir jetzt in meinem Kopf ganz weit weg von der Alster mit dem Kaffee. Tierschutz kann man auf ganz vielen Ebenen dazwischen noch machen, bis zu dem Punkt, dass man irgendwo steht, wo so ein Alarm losgeht. Warum das? Also ich finde das, also ich ziehe meinen Hut, es ist brillant, was ihr macht, wirklich, ne? Aber also woher kommt diese Motivation, das zu machen?
Ich glaube, da müssen wir noch einmal so ganz kurz fast zum Anfang zurück. Wie das überhaupt alles gestartet hat. Ich probiere mich ganz kurz zu fassen. Und zwar bin ich ja durch Malte in dieses Projekt reingerutscht. Und Malte wurde damals von der Notfote, dem Verein, gefragt, ob er nicht mal vor Ort sich das angucken möchte, das Thema, was halt dort vor Ort halt einfach Phase ist, weil Malte eh schon mal ein bisschen im Tierschutz drin war. Und eigentlich wollte er seine Freundin Fia mitnehmen, die ist vorher krank geworden und ich bin dann eingesprungen. Aber Malte war eher so, hat mich angerufen und meint so, ich flieg morgen in die Ukraine, willst du mit? Fia kann nicht. Und dann war ich so kurz überlegt und ich so, ja, okay, mach ich. So, und dann war ich halt auch so direkt im Thema drin, wir sind da halt am nächsten Tag hingeflogen und für mich war das alles noch total surreal, weil auch gerade über die Grenze, das ist halt auch ein super verrücktes Thema, aber ich glaube, am Anfang war es auf jeden Fall eher noch ein bisschen schwieriger, aber jetzt ist es, dadurch, dass wir uns das, was wir uns da aufgebaut haben, halt auch irgendwie so ein kleines Urlaubsziel ist, kriegt man eigentlich gar nicht so viel davon mit. Aber klar, die Stimmung ist natürlich bedrückt, aber wenn es jetzt natürlich mehr an die Kriegsfront gehen würde, wäre es, glaube ich, einfach nochmal was anderes.
Was habt ihr da aufgebaut?
Wir haben ein Tierheim aufgebaut. Ein Tierheim für Hunde aus dem Kriegs- und Krisengebiet. Viele nennen es natürlich Tierheim, wir nennen es immer eine Tierbrücke. Das heißt, dass die Tiere aus dem Kriegs- und Krisengebiet zu uns kommen und einen sicheren Ort haben. Um das zu verstehen, warum überhaupt das Ganze, muss man auch nochmal ein bisschen zurückgreifen. Da versuche ich mich auch kurz zu halten. Und zwar hat der Verein die Notpfote mit den tollen Menschen Babette und Tom. Das sind die Vorsitzenden von der Notpfote. Sehr tolle Menschen, die täglich wirklich ihren Arsch riskieren für die Tiere. Und ich meinen Hut vor denen ziehe. Die haben, als der Krieg ausgebrochen ist, im Februar vor 2 Jahren, sind sie sofort dahin gefahren und haben vor Ort helfen wollen. Und sie haben halt gesagt, wir müssen da die Tiere rausholen, weil die Tiere wirklich immer so das Letzte sind, woran die Leute denken. Viele denken immer an natürlich die Menschen und viele denken auch an die also Kinder jetzt natürlich. Und das ist natürlich auch super wichtig, aber die Tiere werden oft vergessen. Und diese Menschen, Babette und Tom, reisen halt in Kriegs- und Krisengebiete, Marokko, oder in die Türkei, ins Erdbebengebiet und probieren halt dort vor Ort zu helfen. Und sie haben halt einen schutzbedürftigen Ort für die Tiere gesucht, ein Tierheim, was außerhalb des Kriegsgebiets liegt und nah an der Grenze. Und da haben sie halt ein Tierheim gefunden, das von Angelika und Alexandra betrieben werden. Die kommen beide aus der Ukraine. Super tolle Menschen auch, die auch alles für die Tiere geben würden. Und diese haben ein Tierheim, aber dieses Tierheim war in einem katastrophalen Zustand. Wirklich katastrophal. Und das Ding ist, dass der Bürgermeister dieses Tierheim nicht mehr haben wollte. Er hat halt gesagt, es gibt jemanden, der das Grundstück haben will und die Hunde müssen weg. Und dementsprechend war es halt eine absolute Notsituation, was wir jetzt machen. Und dann war es so, dass wir einen Spendenaufruf gemacht haben per Instagram. Sind hingeflogen, wurden eingeladen, sind hingeflogen und haben halt Geld dafür gesammelt und haben halt innerhalb von 3 Tagen 100.000 Euro zusammengesammelt bekommen. Ja, ist Wahnsinn. Also da kann ich natürlich nur nochmal Aspekt an wow. Malte geben. Der hat natürlich eine riesen Community und die haben natürlich super viel gespendet, was das angeht. Und wir brauchten eigentlich nur 25.000 Euro für ein 6.000 Quadratmeter großes Grundstück. Und das konnten wir dann halt einfach machen. Das heißt, wir haben halt dieses Geld zusammenbekommen innerhalb von 3 Tagen, also weitaus mehr natürlich. Und sind dann das nächste Mal dahin mit dem Geld und haben das den beiden Mädels, Angelika und Alexandra, überreicht und haben gesagt, wir bauen euch jetzt ein neues Tierheim. Wir sind natürlich aus allen Wolken gefallen.
Ja, klar. Ja. Ist ja verrückt. Und womit fängt man dann an?
Dann sind wir als wir in der Ukraine waren, sind wir da auf das neue Grundstück, haben dem Typen, der das verkauft hat, die Hand geschüttelt und haben uns das anguckt, haben ihm das Geld überreicht und dann waren wir auf einmal Großlandbesitzer in der Ukraine.
Crazy.
Ja, man muss sich das vorstellen, dieses Grundstück, was wir da haben, das hatte zum Glück halt auch schon eine riesen Betonmauer drumherum mit Tor, weil derjenige, der das bauen wollte, der wollte dort so eine Tiny-House-Landschaft hinbauen, weil das ist halt auch ein Ferienort, wie ich meinte. Aber durch den Krieg hat das halt nicht so wirklich gezündet und dementsprechend wusste er nicht, was damit anzufangen. Und naja, in Deutschland für 25.000 Euro 6.000 Quadratmeter Grundstück, das ist natürlich der Wahnsinn. Und wir hatten halt damit eine super Grundlage, womit wir halt starten konnten.
Verrückt. Und dann habt ihr angefangen? Kleine Hütten, Häuser, Zäune?
Also man muss sich vorstellen, das Gras war ungefähr so hoch, das ging halt bis zur Hüfte. Und dann haben wir uns in Hamburg zusammengesetzt und haben einen Plan gemacht, wie wir das Ganze denn angehen. Wie man was macht, wie wir uns das vorstellen. Die Kennel aufgezeichnet auf dem College-Block. Und haben uns natürlich dann mit dem Verein zusammengesetzt und halt alles geguckt, wie man halt was machen kann. Und dann sind wir halt wieder hin und dann haben wir angefangen, den Schrott darunter zu sammeln, weil der Typ hat das mit Asbestplatten und Ziegelsteinen und allem Möglichen verkauft und wir haben angefangen, das alles dann runter zu sammeln. Und so ging es nach und nach weiter.
Es ist einfach richtig verrückt. Also Tierschutz heißt dann auch irgendwie ein bisschen Handwerker sein.
Genau, also durch das Projekt habe ich auch super viel Handwerkliches gelernt, was Beton anmischen angeht, was Maschendraht aufziehen angeht, was Stahlkennels aufbauen angeht. Also viel Schweiß und Tränen sind in diesem Projekt geflossen und es war auf jeden Fall anstrengend. Also ich glaube ja, vor 1,5 Jahren haben wir jetzt angefangen mit dem Ganzen.
Gab es Momente, wo ihr das Gefühl hattet, dass das wird hier nichts?
Jein. Also ich habe da immer dran, also jeder von uns hat natürlich immer daran geglaubt. Angelika und Alexandra, die das Tierheim ja auch leiten, die haben es natürlich erstmal nicht geglaubt. Die waren so, ja okay, jetzt kommen hier irgendwelche Deutschen um die Ecke und drücken uns das Geld in die Hand und dann haben wir nur das Grundstück und die wollen uns jetzt was bauen. Die haben, glaube ich, auch den Impact gar nicht verstanden, so was Instagram angeht. So, ne? Und die Community, die verstehen das natürlich alles gar nicht. Die mussten natürlich erstmal da reinkommen. Da kommen halt irgendwie so 2, 3, 4 Leute um die Ecke und sagen denen, ja, wir bauen euch jetzt was. Und die natürlich so, ja okay, alles klar. Dachten die halt oft natürlich, dass es nichts wird. Aber was halt auch ein großes Problem war, ist, man muss sich halt vorstellen, dieses Tierheim, wir sind ja dort vor Ort und helfen, aber wir können ja selber keine Sachen mauern, bauen. Das sind ja Leute vor Ort. Wir haben ungarische sowie ukrainische Leute angestellt. Die haben sich natürlich die Finger danach geleckt, dort halt diese Art von Arbeit halt zu haben. Aber der Krieg hat uns natürlich da so ein bisschen den Strich durch die Rechnung gemacht, weil viele halt eingezogen werden. Das heißt, die werden da vom Militär, von der Polizei, von der Straße halt abgecatcht und dann ging es halt los für die. Dann musstest du halt sozusagen in den Krieg und die Leute, die wir momentan halt bei uns noch haben, das sind halt so 2, 3, die können halt nur auf private Wege, also so über Feldwege zu uns hin, schlafen teilweise auch bei uns im Tierheim, weil sie halt nicht raus können, weil es halt einfach zu gefährlich ist, wenn das Militär halt fährt. Wenn du über 18 bist und unter 60, wirst du eingezogen, und du wirst nicht eingezogen, wenn du zum Beispiel 3 Kinder hast, dann bist du halt safe aus der Nummer. Aber ansonsten siehst du auch in dem Dorf eigentlich fast nur Frauen, die bei uns rumlaufen oder junge Leute.
Das ist alles so unvorstellbar, wenn man hier in diesem Land lebt, was nun mal einfach auch gar nicht weit von da weg ist, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also gerade dieses dort vor Ort zu sein und loszufliegen morgens und abends wieder in Deutschland zu sein und nächsten Tag doch vielleicht seinen Kaffee wieder an der Alster zu schlürfen. Das ist schon sehr surreal, und diese Wertschätzung des eigenen Lebens ist dann einfach immer noch mal einfach viel höher. So. Und deswegen probieren wir halt auch so dieses Stück von hier halt auch damit hinzunehmen und da halt was Neues zu erschaffen, dass die Leute sich da halt auch wohlfühlen können. Also gerade was dieses Tierheim angeht, Schutzbedarf für die Tiere. Und vor allen Dingen auch im Optimalfall neue Arbeitsplätze für die Leute aus dem Dorf.
Wie weit seid ihr jetzt nach den 1,5 Jahren da?
Wir hatten jetzt tatsächlich vor einer Woche eine interne Eröffnungsfeier. Also in den 1,5 Jahren haben wir jetzt eigentlich alles das aufgebaut, was wir uns vorgestellt haben. Wir haben ein Katzenhaus mit Katzenquarantäne. Wir haben eine Welpenquarantäne. Wir haben eine Scheune. Wir haben ich glaube, es sind 60 Kennels für knapp 280 Hunde. Wir haben eine Hundeauslauffläche, oder eher gesagt 2 Stück mit einer Schleuse, mit einem Badeteich, wo die Hunde drin baden können. Und wir haben ein Haupthaus, wo Volunteers drin schlafen können, wo wir drin schlafen können und wo unten eine Tierarztpraxis mit drin ist, dass die Hunde halt schnell verarztet werden können und einfach als Rückzugsort mit Küche und Bad und Dusche und allem möglichen Kram.
Das ist ja der absolute Wahnsinn.
Das ist der absolute Wahnsinn, und da kann ich natürlich nochmal nur an unsere Community uns bedanken, an jeden Einzelnen, der dort gespendet hat, weil wir sind halt im Endeffekt nur die, die das vor Ort zeigen und die dort das natürlich auch machen. Aber wir haben natürlich auch selber gespendet, aber das Geld an sich haben nicht wir gegeben, sondern das Geld haben natürlich die Leute aus unserer Community gegeben. Und ohne die wäre das alles gar nicht möglich. Und ich glaube, auch für die meisten Leute ist Spenden immer so ein bisschen so ein schwieriges Ding, weil man meistens nicht weiß, wo es hingeht. Und deswegen ist uns das auch so wichtig, den Leuten das so nahbar zu bringen, so mit Instagram oder TikTok den Leuten zu zeigen, okay, wir haben jetzt das gebaut und der nächste Schritt ist jetzt das und wir haben jetzt die Hundeauslauffläche und jetzt können die Hunde halt raus und jetzt können die hier baden und weil ihr das gemacht habt, ist es, also uns geholfen habt, ist das jetzt möglich. Und das ist halt so wichtig. Und das ist mir wichtig, an die Leute halt zu sagen, dass wir halt im Endeffekt die sind, die natürlich dort vor Ort das Ganze aufbauen, aber ohne die Hilfe unserer Community wäre das einfach gar nicht so, wie es jetzt ist.
Was macht das mit dem Blick auf die Gesellschaft? Aktuell ist alles so ein bisschen schwierig und viele Dinge, sagen wir mal einfach schwierig, um so stehen zu lassen. Und dann erlebt man, dass innerhalb von 3 Tagen so ein krasser Geldbetrag gespendet wird, damit man irgendwo anders helfen kann. Das muss doch den Blick auf die Menschheit oder zumindest mal die Menschen in seinem näheren Umfeld oder bei euch natürlich ein sehr weites näheres Umfeld komplett verändern, oder nicht?
Ja, also dieser Impact ist natürlich einfach Wahnsinn. Also dass sowas so funktioniert, nur durch Instagram, das kann man ja auch so, Angelika und Alexandra, die aus dem Altenheim, wie gesagt, die haben das ja gar nicht verstanden, dass das alles auch so möglich ist. Und jetzt haben wir das vor 1,5 Jahren angefangen und standen da vor einer Fläche, die Rasen hatte, der war so hoch wie mein Knie, und jetzt haben wir da überall Rasen gesät und da ist feiner Rasen überall und alles sieht halt aus wie ein schöner Garten. Und das ist halt total nice, wenn man sich halt vorstellt, dass das innerhalb von 1,5 Jahren halt so krass ist. Und das ist halt, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. So, ich freue mich halt jedes Mal darüber. Es war auch sehr emotional jetzt, als wir diesen Abschluss hatten, dass man halt das so gesehen hat, wie schön das jetzt halt auch einfach ist.
Wie oft müssten wir exakt das nochmal bauen, um das große Problem da vor Ort in den Griff zu bekommen?
Du meinst das große Problem in der Ukraine vor Ort? Mhm. Oh, das kann ich nicht zu 100% abschätzen. Also es ist ja nicht nur eine Kriegsfront, es sind ja mehrere einzelne Städte auch und Straßenhunde sind halt auch viel in der Ukraine verteilt. Aber ich glaube, so Straßenhunde sind meistens immer gar nicht so das dolle Problem, sondern eher die Hunde, die zurückgelassen werden durch den Krieg. Ich kann das nicht zu 100% abschätzen. Also es wäre natürlich total schön, noch mehr davon zu machen und es wird, glaube ich, auch nicht das letzte Projekt sein, was wir gemacht haben in der Hinsicht. Aber ich glaube, dass wir durch dieses eine Tierheim, was wir gebaut haben, schon eine große Entlastung halt von der Front machen konnten. Dazu muss man halt einfach sagen, die Tiere, die wir halt da sind, die sind ja auch in vielen Hinsichten sozialisiert zum Menschen. In Situationen, Bombe ist ins Haus rein, der Hund läuft weg oder die Personen sind halt gestorben. Oder halt das größte Ding war natürlich, dass zum Kriegsbeginn die Leute natürlich alle raus wollten aus dem Land, alle waren an der Grenze. Dann stehst du da irgendwie deine, was weiß ich, 20, 30 Stunden an der Grenze, bist dann endlich mal vorne. Und dann sagen die Grenzbeamten halt, ja, wir brauchen jetzt mal alle Ausweise von allen. Und am Ende dann, ja, wir brauchen jetzt mal die Impfung des Hundes. Und dann hast du natürlich keine Impfung. Und dann ist es natürlich das Ding, ja, dann kann der Hund nicht jetzt in die EU zum Beispiel einreisen, also nach Ungarn. Und dann haben die Leute halt teilweise ihre Hunde da ableihen müssen. Weil natürlich auch du willst ja aus dem Gebiet halt auch raus, ne? Und dann liefen natürlich überall die Hunde rum und die mussten wieder eingefangen werden und die sind dann halt zum größten Teil wieder bei uns gelandet. Und im Optimalfall melden sich die Leute dann natürlich so nach ihren Hunden, aber manchmal haben die Leute dann auch keine Möglichkeit mehr, den Hund aufzunehmen, was natürlich total traurig ist. Und deswegen wollen wir den Hunden natürlich dann dadurch eine zweite Chance bieten.
Das war jetzt gerade wieder so ein Moment, du sagst das und im selben Moment denke ich, ja mein Gott, das hätte mir ja klar sein müssen. Also ist ja klar, dass der Hund nicht in die EU dann einreisen darf. Und auf der anderen Seite stelle ich mir sofort die Frage, ob das unser Ernst ist, dass wir in so einem Moment die Frage vor Ort stellen und einen Impfausweis kontrollieren müssen.
Ja. Ja, das ist also da, man kann natürlich da jetzt kein Land irgendwie an den Nagel.
Auf gar keinen Fall, um Gottes Willen, ne? Es hat ja auch alles seine guten Gründe, warum wir das machen, aber.
Genau, es ist, ja klar, gar keine Frage. Das ist natürlich eine Situation, wo man natürlich sagt, ey, kommt alle rein, aber das funktioniert natürlich auch wiederum nicht, ne? Ganz schwieriges Ding auf jeden Fall. Zum Beispiel, wir fahren ja auch Hunde ganz oft raus. Und das sind immer so im Optimalfall 15 bis 30 Hunde, einmal im Monat, die dann halt weiter nach Ungarn gehen. Und zum Beispiel die Grenzbeamten in der ungarischen Grenze, die haben zum Beispiel jetzt keinen Bock mehr. Das heißt, die sagen halt einfach so, nee, wir haben keinen Bock mehr, die ganzen, das alles nachzugucken. Ihr kommt ja gar nicht mehr durch. Und dann schicken die einen halt wieder weg. Und dann muss man halt es über die rumänische Grenze probieren zum Beispiel. Und das ist natürlich auch immer nochmal immens viel Fahrt, immens viel Stress für die Hunde, aber nur, weil die einfach keinen Bock drauf haben. Das ist denen egal. Die wollen halt einfach nicht das alles so durchchippen und sich die ganzen Hunde halt angucken.
Crazy. Richtig crazy. Wenn du dir die ganzen Hunde bei euch vor Ort anguckst, was würdest du sagen, sind das so für Persönlichkeiten, auf die man dann da trifft, mit der Vorerfahrung, die sie irgendwie gemacht haben?
So und so. Also ich muss sagen, wenn ich zum Beispiel an den Kennels vorbeigehe, an den Hunden, ich glaube von den Hunden, die wir jetzt da haben, lass es jetzt so um die 280 sein, roundabout, haben wir nicht viele, die sich in die letzte Ecke drücken. Also das ist tatsächlich nicht oft. In den meisten Fällen sind es eigentlich nur Hunde, die sich übertrieben doll freuen oder halt wirklich ihre Zeit brauchen. Das heißt, du gehst halt rein, senkst deinen Kopf, nimmst die Hand nach vorne, guckst den Hund gar nicht an und dann bringt denen das allein schon total viel, dass sie an dir riechen können und dass sie halt so an dir, an der Hand halt lecken können. Und das braucht halt manchmal auch seine Zeit. Ich gehe in jeden Kennel rein. Also es gibt keinen aggressiven Hund, wo ich sage, boah, da habe ich Angst vor. Dementsprechend, wir haben alles wirklich durchmischt. Aber es ist natürlich auch total krass. Wir haben halt Hunde, die haben halt Halsbänder um, Glitzerhalsbänder. So, und dann steht da halt noch der Name drauf. So. Und du weißt halt, der kommt halt irgendwo aus einer Familie, ne? Und ist natürlich halt auch ein Ding. Du weißt es immer nicht zu 100%, aber kann man sich, wenn sie ein Halsband umhaben, halt eigentlich schon denken.
Woher dein Wissen im Umgang mit diesen Hunden? einfach gemacht und geguckt, was passiert?
Also wie gesagt, in meiner Family hatten wir halt immer Hunde, deswegen war ich halt immer Hunde da. Also ganz kleines Kind hatte ich immer Schiss vor Hunden. So, das irgendwie hat sich das dann eingespielt, dadurch, dass wir dann doch immer Hunde zu Hause hatten und ich musste damit mich arrangieren und war jetzt auch nicht schlimm, ich wurde jetzt nicht in irgendwas reingedrückt. aber das lernt man, glaube ich, auch. Also auch so dieses in einem Kennel drin sein und ein Hund hat dann doch die Rute starr nach oben und guckt dich an. Da musst du einfach ganz cool bleiben. Klar, du hast dann auch so Schiss und denkst vielleicht so, okay, was macht der Hund jetzt? Ne? Geht er jetzt auf mich los doch oder so? Aber du darfst das halt nicht zeigen. Du musst dann halt ganz cool acten, weil wenn ich dann doch nach rausrennen sollte oder so, ist der wahrscheinlich eh schneller als ich. Aber dieses Gefühl kam halt nach einer Zeit. Also ich bin da eher so, ich gehe da rein und ey, wenn der Hund mich beißt, dann beißt der Hund mich halt so. Der Hund will mir in der Hinsicht nichts Böses, so, das ist einfach nur ein Schutzverhalten. Ich habe draus gelernt, so. Aber ich bin da wirklich eher so, dass ich es positiv immer aufgenommen habe und einfach rein und dieses Gefühl dann halt einfach nach einer Zeit bekommen habe.
Wie geht's für euch jetzt vor Ort weiter? Du sagst, ihr hattet so eine kleine interne Eröffnungsfeier. Was sind eure Aufgaben jetzt noch?
Also, wir sind normalerweise immer eine Woche im Monat da gewesen. Jetzt wird's wahrscheinlich einfach kürzer sein, dass wir kürzere Zeit da sind.
Ich muss kurz rein. Ihr wart eine Woche im Monat da?
Mhm.
Das muss man sich auch leisten können.
Ja, deswegen ist es auch ein anderes Thema. Also ich habe halt immer eine Woche Verlust gehabt, gerade als selbstständige Person.
Yes.
Ja, wissen die alle aus dem Team auch, sehen sie mir auch hoch an. Aber ja, das auf jeden Fall. Also deswegen ist es halt auch so das Ding, dass ich da jetzt halt einfach drauf gucken muss, dass eine Woche vor Ort halt zumindest nicht jeden Monat natürlich ist. Aber wir planen halt immer eher mal zum Wochenende hin. Es müssen immer noch Sachen vor Ort gemacht werden. Wir haben halt auch weiterhin Leute, die die Kennels vor Ort sauber machen. Angelika und Alexander, die natürlich das Tierheim vor Ort leiten. Wir haben ein Hausmeister, der uns vor Ort hilft, der vorher auch einfach der Arbeiter war. Und wenn wir halt dort sind, ist es eigentlich auch unter die Arme greifen und vor allen Dingen Hunde vorstellen, dort vor Ort Sachen zeigen, wie es halt einfach vorangeht. Und das ist halt, glaube ich, wie so ein riesen Bauernhof, den du dir kaufst. Da machst du da das eine Scheunentor heile und dann fängt es irgendwie in 2 Monaten an, wieder an einem anderen Scheunentor musst du dann halt weitermachen. Das wird halt, glaube ich, Neverending Project. Und das ist auch total schön, weil damit ist das Thema jetzt nicht irgendwie abgehakt. Wir machen wahrscheinlich nochmal eine Weihnachtsfeier mit allen Leuten, die halt mitgewirkt haben. So, aber vor Ort werden wir trotzdem immer noch sein und einfach weiterhin über Tierschutz aufklären.
Wie hat dein Umfeld darauf reagiert, als sie mitbekommen haben, was du da machst?
Also das wurde natürlich immer durchweg positiv angenommen. Am Anfang war es natürlich ein bisschen schwierig, gerade was meine Family davon zu überzeugen, weil ich wusste ja selber nicht, wo es genau hingeht. Ne? Ich hatte natürlich auch Muffensausen, als es dann losging und wir an die Grenze gefahren sind. So. Und nach und nach hat das mein Umfeld sehr positiv aufgenommen. Also ich kriege immer noch Feedback. Meine Freundin unterstützt mich da total viel, was das angeht, worüber ich super happy bin. Und ich kann natürlich auch nur davon sprechen, dass es natürlich auch schon so weit ausgeschlagen hat, dieses Thema, dass man halt auch mal im Park drauf angesprochen wird, so dass die Leute halt auch einen Hund aus unserer Organisation haben oder halt über das Projekt halt Bescheid wissen. Und das ist halt super schön, weil dann weiß man halt auch, dass es halt auch groß wird und viele drüber sprechen.
Ein Weg zurück aus dem Tierschutz gibt es für dich nicht?
Nee. Ich glaube, es wird nur immer mehr. Ich muss natürlich immer gucken, dass es halt, weil ich ja auch mein Leben hier halt habe, dass es halt auch alles unter einem Hut halt geht. Aber ich glaube, Tierschutz wird mich für immer begleiten und das ist halt auch so eine Sache, die neben meiner normalen Arbeit oder meinem Hauptjob halt eine Sache ist, für die mein Herz schlägt. Und das wird, glaube ich, niemals irgendwie rausgehen aus mir. Es wird, glaube ich, immer mehr, was auch oft negativ ist, weil gerade man kennt so den TikTok-Algorithmus oder Instagram-Algorithmus. Das Ding ist halt einfach, dass man ja auch viele Sachen vorgeschlagen bekommt, ne, was dann auch doch Zoos angeht, was viel hingeht in Richtung Aufklärung in vielen Hinsichten von Tieren. Und man das Leid halt auch oft sieht. Und da muss man natürlich auch gucken, wie man halt damit umgeht. Aber ich glaube, es wird halt einfach nur mehr. Und würde ich jetzt nicht in Hamburg wohnen und hätte hätte irgendwo ein Haus, dann hätte ich wahrscheinlich auch schon mit meiner Freundin irgendwie 5 Tiere und eine Kuh.
Wie gehst du mit all diesem Leid um?
Also es ist, glaube ich, bei mir jetzt noch nicht so doll, dass ich jetzt irgendwie Hilfe brauche oder so. Es tut schon echt weh, von diesen Orten halt auch wegzufahren und die Tiere zurückzulassen. Gerade wenn man halt jedes Mal ein neues Tier ins Herz geschlossen hat, was das nächste Mal vermittelt wurde und man da halt Tschüss sagen muss, das ist doch schon doll. Und deswegen ist, wie gesagt, auch mir die Aufklärung halt so wichtig, dass dieses ganze Thema verarbeite ich vielleicht einfach damit, den Leuten das halt nahezulegen und vielleicht jemand damit umzustimmen und das halt als positive Sache halt damit rauszunehmen, dass man doch vielleicht so in vielen Hinsichten darauf achten sollte, mehr auf die Tiere achten sollte. Und wenn ich damit nur vielleicht mit diesem Podcast eine Person umstimmen konnte, dann habe ich es schon geschafft.
Vielleicht die letzte Frage. Du sagst, es wird immer mehr. Wie sieht dieses mehr aus?
Du meinst immer mehr bei mir? Mhm. Ich war zum Beispiel vor kurzem in Kroatien. Da haben wir Geisternetze aus dem Meer geholt. Das heißt, sind raus aufs Meer. Per GPS-Daten wurden dort von Tauchern oder von Fischern Geisternetze per GPS lokalisiert. Und dann sind wir mit Tauchern raus und wir waren nur am Schnorcheln, also ich war mit Malte auch dort vor Ort und wir waren mit einer Organisation da mit Bracenet und Healthy Seas, an die ich auch nur appellieren kann. Wirklich tolle Leute, die da einen wirklich tollen Job machen. Die kümmern sich nämlich darum, um die Säuberung der Meere. Und diese Geisternetze, die dort vor Ort sind, die sind oft im Riff hängen geblieben und die werden halt von den Tauchern aus zum Beispiel 25 Meter Tiefe halt freigeschnitten. Dann gehen die mit Luftairbags nach oben. Und die haben wir dann geborgen und haben halt teilweise Krebse, Fische, wir haben Muscheln daraus geholt. Ich habe einen kleinen Babyhai zur Welt gebracht, der in seinem Ei noch drin war. also total crazy, was da abging. Und das haben wir halt rausgeholt. Und diese Organisation, mit denen wir da zusammengearbeitet haben, die machen halt wiederum recycelbar, also die recyceln das und machen zum Beispiel Brillen daraus, Socken. Und Bracelet macht zum Beispiel total tolle Armbänder daraus, die man erwerben kann und gleichzeitig das unterstützen kann, was die halt machen. Und ich glaube, das sind so eine Sachen, die immer mal wieder aufploppen werden, die ich halt weiterhin machen wollen würde. Nächste Aktion wäre geplant nach Namibia und da wollen wir Robben freischneiden aus Fischernetzen. Das sind halt so eine Sachen. Ob das jetzt passiert, weiß ich nicht. Ich würde mich natürlich freuen. Aber das sind so eine Sachen, die halt weiterhin, glaube ich, immer noch mal wieder eine Phase sein werden. Und natürlich im Optimalfall mehr Tierheime bauen.
Crazy. Richtig wild, was ihr alles seht.
Ja. Viele denken auch so, ja, okay, das ist jetzt nicht so normal. Aber wenn man da einmal drin ist, glaube ich, in diesem Strudel, dann merkt man natürlich so, okay, hier kann geholfen werden, hier kann geholfen werden. Und dann kann ich natürlich auch nur nochmal Dank an Malte aussprechen, dass der mich da halt auch immer mit in dieses Thema halt mit reinholt und mir diese Möglichkeit auch einfach gibt so und ich dabei sein darf.
War eben doch noch nicht die letzte Frage. Jetzt vielleicht okay. Die letzte Frage. Wenn du auf Malte schaust, was ist er für eine Persönlichkeit und was macht ihn aus und was können wir alle ein ganz kleines bisschen vielleicht von ihm lernen oder übernehmen, damit es Tieren auf unserer Welt besser geht?
Jetzt wird's deep. ich glaube, ich habe noch nie eine Person kennengelernt, die so viel Gefühl und so viel Hingabe für Tiere gibt wie er. Also ich glaube, der wird alles tun dafür, damit es dem Tier halt besser geht und egal wie krank es dem Tier geht und man weiß, dass das Tier halt vielleicht sterben wird, würde er trotzdem alles geben für dieses Tier und das sehe ich ihm einfach hoch an, dass er da so viel Hingabe mit reinsteckt und gleichzeitig so stark ist und gleichzeitig so viel Lebensfreude hat, und das in einer guten Balance halt einfach hält. Und ich glaube, ich wünsche jedem solch einen Freund, der einem diese Sache halt auch einfach nahe bringt und einen da so mit begleitet und ja, einfach, wie soll ich sagen, für einen da ist, auch wenn es einem selber mal schlecht geht.
Crazy, der Gedanke gefällt mir, dass jeder so einen Freund hat. Und der nächste Gedanke, der in meinem Kopf daraus resultiert, stell dir mal vor, jeder wäre so ein Freund für jemand anderen.
Das ist auch immer das Ding, was ich gerade vor 2 Tagen auch mit meiner Freundin diskutiert habe. Ich kann es nicht verstehen, wie Leute schlecht zu anderen Leuten sein kann oder halt auch zu Tieren. Ich versteh es nicht. Es geht nicht in meinen Kopf rein, wie man das machen kann, wie man schlecht zu einem Tier sein kann. Das ist, glaube ich, eins der größten Fragen des Universums, die ich mir halt stelle.
Ja, bin ich bei dir. Verstehe ich auch nicht und finde, egal aus welchem Blickwinkel ich versuche drauf zu gucken, auch einfach keine Antwort, die sinnhaft sein kann.
Ja.
Allerletzte Frage stelle ich neuerdings immer, weil ich sie so cool finde. Wir stellen uns vor, und das ist natürlich für dich jetzt gleich ein leichtes, denn das kommt deinem Beruf sehr nah. Du darfst ein Plakat gestalten, du kannst was draufschreiben, kannst was draufmalen. Und morgen früh, wenn alle Hundehalter, wir nehmen ja nur die Hundehalter, das erste Mal mit ihren Hunden rausgehen, werden sie dieses Plakat sehen. Was schreibst du drauf, was malst du drauf? Wie sieht dein Plakat aus?
Ich weiß gar nicht, ob ich das unbedingt so auf die Hundehalter ziehen würde.
Wir können alle nehmen.
Aber ein Spruch, der mich halt immer begleitet, ist halt, denen eine Stimme haben, die keine haben. Also denen, weil die Tiere können einfach nicht sprechen. Und wir sind das Sprachrohr für die Tiere. Und dementsprechend sind wir dafür da, dass es den Tieren halt einfach besser geht. Und ich glaube, allein schon dieser Spruch, denen eine Stimme geben, die keine haben, das könnte, glaube ich, schon ein großer Impact sein für viele Leute.
Steht auf deiner Homepage, habe ich gelesen. Finde ich großartig. Wir packen das auf jeden Fall mal unten in die Shownotes. Dann findet man dich. Du hast auch noch ein bisschen was über den Tierschutz geschrieben und es steht drauf. Ich freue mich von Herzen, wenn du mich deine Geschichte auf deiner Haut erzählen lässt. Und ich freue mich von Herzen, dass du heute ein bisschen von deiner Geschichte hier erzählt hast.
Oh, danke.
Großartig. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Worte. Und ich glaube, ich sage im Namen von ganz, ganz vielen, und ich sage an der Stelle immer so, ich weiß gar nicht, ob es mir zusteht, aber vielen, vielen Dank für das, was du für Tiere machst, weil das einfach nicht selbstverständlich ist.
Vielen Dank auf jeden Fall. Danke, dass ich vor allem diese Plattform nehmen durfte oder dass sie mir geboten wurde, um einfach dieses Thema mehr Leuten halt nahe zu bringen. Und ich glaube, dass vielleicht viele Fragen, die in den Köpfen der Leuten war, weil vielleicht ja manchmal immer nur die Videos und Fotos relativ kurz sind, vielleicht konnte ich damit halt vielen Leuten noch so ein bisschen mehr die Augen öffnen, was unser Thema angeht und was Tierschutz an sich halt auch angeht. Also vielen Dank, dass ich dabei sein durfte, Jan.
Von Herzen gern. Ganz am Ende, auch du darfst natürlich eine Palette Futter als ganz, ganz kleines Dankeschön für deine Zeit an eine Organisation deiner Wahl spenden. Wo geht die hin?
Ich habe das mit unserem Verein besprochen und dadurch, dass wir in verschiedenen Kriegs- und Krisengebieten unterwegs sind, wie gesagt Marokko, Türkei oder natürlich auch Deutschland im Tierheim und in der Ukraine, brauchen wir es tatsächlich passend in der Ukraine am besten.
Crazy, dann geht's dahin.
Vielen Dank.
Ey, nochmal vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Worte. Das hat mich wirklich gefreut heute und du hast mich an 2, 3 Stellen gekriegt, wo ich jetzt wirklich nochmal drüber nachdenken muss. Ich wünsche dir alles Gute auf deinem weiteren Weg.
Ja, vielen, vielen Dank. Also wie gesagt, danke, dass ich dabei sein durfte. War auf jeden Fall eine richtig tolle Erfahrung. Und wenn irgendwas nochmal sein sollte, dann kannst du dich natürlich jederzeit melden bei mir.
Hey, zählt andersrum genauso. Wenn ihr irgendwann mal jemanden braucht, der ein bisschen Ahnung von Hunden hat oder viel Platz, bei mir. Schönen Tag dir noch.
Okay, sehr schön. Vielen, vielen Dank, Jan. Hab einen schönen Tag. Schönes Wochenende. Ja.